Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ja, wen interessiert das jetzt?
Alle Podcasts reden aktuell über toxische Männlichkeit und da dachten wir uns, machen wir da auch mal mit.
Es ist in der Tat sehr auffällig, wie oft das Thema mehr oder weniger explizit erwähnt wird und besprochen wird. Ich kenne sehr, sehr viele positive Beispiele, die das sehr gut machen. Ich kenne aber auch sehr, sehr viele Negativbeispiele und vor allen Dingen bei den Negativen, die vor allen Dingen sehr, sehr bekannt sind und sehr, sehr weit oben in den Charts immer stehen, kriege ich auch offen gesagt ein bisschen
Pickel.
Ausschlag.
Ja, Ausschlag, auch gut, ja. Ja, das alles, was sehr, sehr, sehr gut gemacht ist, ist meistens mit Susanne Kaiser. Das kann ich jetzt am Anfang der Folge schon empfehlen. Die hat auch ein super Buch über politische Männlichkeit rausgebracht, wo sie ganz viel über Incels und so weiter redet. Und alles, was schlecht gemacht ist, das will ich jetzt hier gar nicht erwähnen, denn ich will denen echt nicht noch mehr Reichweite geben. Aber der ein oder andere, jeder ist schon mal über so einen, Entschuldigung, Idioten gestolpert, spätestens auch in Reels oder bei TikTok, die einem dann ganz viel erklären wollen über toxische Männlichkeit, meistens auch, warum das nicht sein kann, weil man sich dadurch persönlich angegriffen fühlt. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass du als Mann hier teilnimmst an diesem Podcast.
Ja, das ist auch persönlich ein großer Schmerz, den ich da jetzt sicherlich gleich erleiden werde. Man muss ja auch nüchternerweise sagen, dass dieses Thema sehr inflationär dann auch gebraucht wird. Also wenn man dann irgendwas macht als Mann heutzutage, ist man sofort toxisch männlich. Finde ich auch mal ein bisschen schwierig, muss ich sagen.
Absolut.
Aber da kommen wir ja auch gleich dazu, das ein bisschen zu differenzieren auch. Das gehört auch, glaube ich, zu dem Diskurs dazu, dass man es ein bisschen differenziert, weil ansonsten, glaube ich, wird es keinen Diskurs geben.
Ja, ich glaube, gerade durch die sozialen Kanäle ist das zwar erstens bekannter geworden, denn der Begriff, den gab es schon in den 80ern übrigens. Aber jetzt durch MeToo vermutlich hat es so ein bisschen Aufschwung erfahren, dass man eben erzählt, was ist eigentlich toxisch männlich. Aber in der Tat, es wird sehr inflationär benutzt, gerade auch als Waffe vielleicht manchmal in den sozialen Kanälen. Wenn sich ein Mann irgendwie verhält, was nicht gut ist, dann ist es gleich toxisch männlich, ist auch nicht gut, wenn wir das darüber verwässern, ja.
Genau. Also es ist wie eine Waffe. Es ist dann vor allen Dingen auch ab dem Zeitpunkt eigentlich keine Debatte oder keine Diskussion möglich, weil man ist ja dann toxisch, man ist ja Gift sofort. Finde ich auch sehr extrem. Man ist dann also entweder heilsam oder Gift. Also was dazwischen gibt es eigentlich gar
ja.
nicht mehr.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich denke mir das aber bei ganz vielen Begriffen, jetzt nicht nur bei toxischer Männlichkeit. Wir haben ja in den letzten Jahren alle sehr viele Begriffe gelernt. Und dann lernen wir diese Begriffe und sind dann immer ganz scharf drauf, die einzusetzen. Aber wenn du dich wirklich in eine Diskussion begeben willst, zum Beispiel wenn du denkst, dass jemand vielleicht so eine leichte toxische Männlichkeit hat, glaubst du dann, dass es so viel Sinn machen würde, ihm das direkt an den Kopf zu schmeißen? Ich glaube, dann macht derjenige direkt dicht. Andererseits haben wir einige Beispiele, wie zum Beispiel Maximilian Krah, den habe ich ja auch im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, der eindeutig toxisch maskulin ist und den ich auch nicht umgepolt kriegen werde. Da darf ich das wohl auch benennen, dass er das ist.
Absolut. Ich glaube, so ähnlich ist ja auch Narzissmus sehr inflationär gebraucht. Und ich glaube, der richtig krankhaft, also entsprechend diagnostizierte Narzissmus, ist ja nochmal eine wirkliche Sonderform und dazwischen gibt es halt eben Grauschattierungen, die sicherlich auch mehr oder weniger krank sind und dann auch, wenn sie wirklich auch narzisstisch sind, wissen wir ja auch aus diverser Literatur, dann ist das auch sehr schwer, bis sie immer fast gar nicht zu heilen, denn was man ja auch immer wieder weiß, dass diese Menschen dann aufgrund einer Sekundärerkrankung, sagen wir mal Depression oder so, dann zu einem Psychologen gehen und sagen, so, ich möchte jetzt hier mal geheilt werden, irgendwas stimmt in mir nicht. Also die haben da irgendwie so ein komisches Gefühl, dass das irgendwie nicht ganz rund läuft. Aber nach 2-3 Sitzungen brechen sie das dann ab, weil natürlich der Psychologe auch nicht in ihrem Weltbild funktioniert. Also sprich, auch da merkt man dann wieder, der Narzisst kann einfach gar nicht einem anderen Menschen zutrauen, dass er besser ist oder ihm helfen kann.
Ja, und Schlimmste, wenn toxische Männlichkeit und Narzissmus zusammenkommt, kann
genau,
ich schon mal sagen.
Genau, das ist dann, glaube ich, der Endgegner.
Genau, aber wir sprechen jetzt gleich erstmal darüber, was ist eigentlich toxische Männlichkeit, warum müssen wir überhaupt darüber reden, ne? Und und würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los.
Und ich möchte vielleicht vor allem noch ergänzen, dass es mir persönlich auch ein Anliegen war, diese Folge zu machen. Man glaubt es kaum, weil ich inzwischen so heftig beobachte, dass gerade junge Männer, also ich sag mal so Jungs, echt Schwierigkeiten haben, inzwischen überhaupt da einen vernünftigen Wertekanon zu entwickeln. Klar, ich meine, auch ich hatte in meiner Kindheit viele, viele Frauen erstmal als Bezugsperson. Fängt in der Kita an, beziehungsweise im Kindergarten, geht dann weiter in die Grundschule. Auch, ja. Mutter, ne, und so weiter. Aber welche Personen kannte man, also welche Männer kannte man, die dann einen wirklich geprägt haben, das war dann erst ab weiterführender Schule. Und dann war es ja vielleicht an vielen Stellen schon zu spät, vor allen Dingen, weil wir ja heutzutage in einer Zeit leben, wo diese Kinder, bis sie dann in der weiterführenden Schule sind, schon durch x Social-Media-Einflüsse schon quasi verkorkst sind.
Aber super wichtiger Punkt, weil Mädchen lernen das, aufeinander aufzupassen. Frauen reden ja auch viel offener miteinander. Bei Männern, toxische Männlichkeit, sind natürlich Gefühle auch immer Schwäche. Außer eine Emotion ist super wichtig für toxische Männlichkeit, nämlich Wut.
Wut
ist super für Männer, weil das ist Stärke. Und das wird auch nicht als Emotion angesehen. Also alle Männer sagen, Emotionen sind scheiße und sind dann sehr wütend und Drama-Queens eigentlich. Naja, aber ich möchte jetzt einmal, damit es erstmal einen seriösen Touch hat, einmal die Definition von der Friedrich-Ebert-Stiftung vorlesen. Was ist eigentlich toxische Männlichkeit, damit wir auch nicht sagen, alles, was männlich ist, ist automatisch toxisch. Das ist es natürlich nicht. So, toxische Männlichkeit ist unter anderem ein übersteigertes männliches Verhalten, das der Gesellschaft und den Männern selbst schadet. Sehr wichtig. Es tut keinem Mann selbst gut, wenn er toxisch männlich ist. Es geht meistens um Angst, Privilegien zu verlieren, kein richtiger Mann zu sein. Und dadurch ist das natürlich total, also man übersteuert dann in dieser Männlichkeit, weil man ja dagegen steuern möchte. Ja, und das ist eigentlich immer die Überlegenheit durch Frauenfeindlichkeit, durch Homophobie bis hin zum Recht auf sexuelle Aggression. So. Meiner Meinung nach übrigens eigentlich super schwach, wenn man das nötig hat, um sich irgendwie zu definieren. Und also das Gegenteil von Stärke. Und wie wir gerade schon gesagt haben, wichtig ist, dass man nicht über Gefühle redet, keine Hilfe braucht, außer eben, wie gesagt, Gefühl, Wut ist in Ordnung, weil es Aggression. Und im Ergebnis haben wir dann ganz oft, dass Männer, also nicht nur die toxischen Männer, sondern dass das eben in die Gesellschaft eingesickert ist, dass Männer eher den Arztbesuch vermeiden. Und wir machen immer Witze darüber, ne, Männer gehen nicht zum Arzt, haha, ja, so sind Männer halt. Das ist aber eigentlich dramatisch, dass sie verneinen, dass Depressionen existieren oder dass sie eine Depression haben, weil das auch eine Schwäche ist. Und diese Männer neigen auch eher zu Suchtverhalten, weil sie damit natürlich die Emotionen, die sie nicht haben dürfen, irgendwie betäuben.
Ja, habe ich schon mehrere Probleme mit der Definition.
Ja.
Erster Teil, eine schädigende Wirkung gegenüber sich selbst oder gegen, beziehungsweise beides, gegen, ne? Also gegen
Gesellschaft
und Männer. Und gegen, genau. Woran erkennt das denn der toxisch Männliche, dass das für ihn schädigend ist?
Erkennt er nicht.
Ja.
Ist aber so.
Okay, aber könnte man nicht sagen, unter gewissen Gesichtspunkten ist das sogar förderlich für ihn, dass er sich so verhält?
Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, unter welchen Gesichtspunkten das gesund ist, dass du deine Emotionen komplett verneinst, dass du Depressionen verneinst, dass du nicht zum Arzt gehst, dass du übermäßig aggressiv handelst, weil du denkst, das ist wichtig, weil du sonst kein Mann bist und dass du vor allem ständig die Angst hast, dass du kein richtiger Mann bist. Also du bist ja die ganze Zeit getrieben. Aber klar, man kann natürlich sagen, dass viele damit dieses leere Fass füllen, was sicherlich gerade heutzutage eben schwierig ist, weil sie ihre Identität da drin finden. Wir sagen ja auch, besonders junge Männer sind sehr stark davon betroffen. Und unsere Gesellschaft ist ja als Patriarchat aufgebaut. Auch wenn Deutschland das ungern zugibt. Für Deutschland sind immer die arabischen Länder alle das Patriarchat und wir nicht. Aber wir sind halt auch eine patriarchale Gesellschaft. Und dieses patriarchale Versprechen, also worauf das alles beruht, ist ja eigentlich, der Mann ist der Versorger, der versorgt seine Familie, gibt's heute nicht mehr. Frauen arbeiten genauso, die sind in der Lage, sich selbst zu versorgen, sind in der Lage, ihre Familie zu versorgen. Also Frauen sind deutlich unabhängiger geworden. So, das heißt, dieses patriarchale Versprechen, dass du der Mann bist, der eben die Brötchen verdient, der die Familie beschützt und sowas, das ist komplett hohl. Und da straucheln ja auch ganz viele Männer, weil sie denken, aber ich muss doch dieser Mann sein. Aber viele Frauen wollen das auch nicht mehr. Und jetzt füllst du dann deine Identität mit einer übertriebenen Männlichkeit.
Ja, wenn das mal so scherenschnittartig gehen würde oder so schwarz-weiß-mäßig. Es gibt ja viele, viele Übergänge. Und zum Beispiel, klar, dass Frauen das grundsätzlich nicht wollen, glaube ich gar nicht. Es gibt ja genug Tradwives, wie ich jetzt gelernt habe, die genau dieses Bild wollen
vom Mann. Das ist aber auch das Patriarchat. Das funktioniert ja nur, weil es genügend Frauen gibt, die es stützen.
Genau, völlig klar. Ja. Aber in diesem Klischee oder in diesem System muss ja auch so ein Mann dann einfach funktionieren. Und er funktioniert, wenn das System so von außen ist, funktioniert er doch am besten, wenn er diese Rolle des toxisch-männlichen auch ausspielt.
Wenn er die Rolle des Männlichen vielleicht ausspielt, aber dieses toxisch-männliche, das, ich weiß gerade nicht, was du sagen willst, glaube ich.
Ja, ich will, also grundsätzlich muss man ja festhalten, dass wenn Männer im Patriarchat bestehen wollen, müssen sie zwangsläufig irgendwann ins toxisch-männliche abgleiten. Weil,
ist das so? Ja, oder das, müssen sie einfach nur dieses Patriarchatsversprechen erstmal glauben und halt danach funktionieren? Aber ist das direkt toxisch männlich?
Naja, wenn man da im Vergleich dazu die aufgeklärte Frau sieht, die das natürlich schon als toxisch wahrnimmt, was in diesem System passiert, dann finde ich schon, also in dem Patriarchat, dann finde ich schon, dass der Mann, der das stützt, in dem Fall für ihr Weltbild toxisch männlich ist.
Ja, also da sind wir jetzt wieder beim Verwässern des Begriffes natürlich. Ne? Wenn wir jetzt automatisch jeden Mann, der eben nach diesen Rollenstrukturen, die wir einfach in der Gesellschaft haben, funktioniert als toxisch männlich. Toxisch männlich, habe ich ja gerade gesagt, das ist dieses übersteigerte männliche Verhalten. Also es ist jetzt nicht nur, du bist jetzt der Verdiener und versorgst deine Familie, sondern du bist ja total aggressiv dabei.
Ja.
Und das ist nicht jeder deutsche Mann hier.
Nein, das ist klar. Aber ist das nicht auch Teil des Patriarchats, dass ich quasi eine sehr, sehr radikale Form von Rolle habe?
Teil des Patriarchats, kann man jetzt sagen, da gibt es sicherlich nicht ausgeschlossen, dass es da so radikalisierte Strukturen gibt. Aber Patriarchat grundsätzlich heißt ja erstmal nur, Mann hat mehr Privilegien. Toxische Männlichkeit entsteht daraus, dass du Angst hast, diese Privilegien zu verlieren.
Genau.
Weil du alles als Bedrohung ansiehst, was dich irgendwie als auch erstmal als schwach dastehen lässt und so weiter.
Ja, weil
so, und der normale Mann in Deutschland, und ich rede jetzt über so einen gut bürgerlichen Mann, wo meinetwegen die Frau Teilzeit ist und es gibt Kinder und so weiter, ist nicht automatisch ein toxisch männlicher Typ, nur weil er eben dieses Rollenbild hat.
Ja, aber dann reden wir mal in so einer Familie über eine, sag ich mal, aufgeklärte, emanzipierte Tochter, die dann ihren Vater doch plötzlich als toxisch männlich wahrnimmt, weil sie nämlich sagt, du schädigst dein Umfeld mit deinem Verhalten. Du bist auch eigentlich, weil du nie über deine Gefühle gesprochen hast, Papa, bist du jemand, der auch dich selbst schädigt. Also nach der Definition wäre er dann toxisch männlich.
Nein, aber toxische Männlichkeit, die existiert, hat sicherlich zur Folge, dass allgemein Männer, also weil das eben unsere Vorstellung von Männlichkeit ist grundsätzlich und nicht nur von toxischer Männlichkeit, sondern Männlichkeit, das haben wir alle. Das toxisch-männliche ist das übersteigerte Männliche nach außen, Aggression, Männlichkeit an sich, welche Vorstellung wir davon haben, das haben wir alle drin. Und das ist eben immer, Emotionen steht Männern eigentlich nicht so gut. Ich meine, der weinende Mann, da würden ganz viele sagen, ah ja, das ist irgendwie komisch. Und es gibt auch ganz viele, die unterbewusst irgendwie Schwule noch komisch finden.
Ja, aber nochmal zu so einer Familie, wo wirklich die Tochter rebelliert und sagt, ja. Papa, du bist für mich toxisch männlich, weil du zum Beispiel nicht weinen kannst, weil du irgendeinen familiären Schmerz nicht aufbearbeitest und entsprechend uns alle damit tyrannisierst, dass du es nicht tust. Du müsstest eigentlich mal in eine entsprechende Behandlung und so weiter und so fort. Das sind doch alles nach der Definition jetzt Signale, dass er toxisch männlich ist. Wenn auch nicht in der Form, dass er aggressiv wird.
Ja, wenn du sagst, die fühlen sich dadurch tyrannisiert, keine Ahnung, was dann passiert ist. Aber klar, wenn du sagst, es hat enorme Auswirkungen, weil er eben so ist, wie er ist, dann kann man in der Tat sagen, dieser Mann, dem tät vielleicht eine kleine Therapie gut.
Ich komme da deshalb drauf, weil ich neulich einen Podcast gehört habe, in dem sich zwei junge Männer unterhalten haben, die beide, sag ich mal, doch zumindest nach außen hin so ihr Geschäftsmodell sich sehr männlich geben. Und der eine unter anderem in der Fitnessbranche tätig und der andere eigentlich auch, könnte man fast sagen, wenn er nicht noch einen anderen Beruf hat, aber beide halt auch sehr auf sekundäre Männlichkeitssignale dann aus, ne, Muskeln und hast du nicht gesehen. Und diese beiden haben auch allein durch die Art, wie sie miteinander gesprochen haben, mir zu verstehen gegeben, dass sie doch eine sehr toxische männliche Art haben, wie sie auf die Frauen zum Beispiel blicken, wie sie das Verhältnis Frau-Mann sehen. Das war für mich auch, also da habe ich gedacht, also wenn das jetzt, sagen wir mal, ein junger Mann, weiß ich, 12, 13, 14, der jetzt den Podcast hört und dann denkt, ah, so muss ich mit Frauen umgehen, ach, so ist das, Weiß ich nicht, ob das nicht auch toxisch
ist. Ja, klar, ich weiß, was du meinst. In dem Sinne natürlich, wenn man so einen weiteren Begriff nehmen will, dann ist das, also wie ich gerade schon gesagt habe, es beeinflusst halt natürlich vieles. Und da ist ja, ich weiß, von wem du redest, da ist ja enorm viel Ignoranz in diesem Podcast einfach gewesen. Das waren zwei Männer, die über toxische Männlichkeit sprechen wollten und dann aber nicht mal irgendwen mit Ahnung gefragt haben, was bedeutet das eigentlich, sondern direkt so, kann ja gar nicht sein, weil ich unterdrück keine Frauen. Ja,
und damit war das für die. Ich fand auch den einen Teil ganz interessant, da haben sie gesagt, wie kann ich denn Frauen unterdrücken, wenn ich nach Hause komme und da sitzen zwei Töchter und eine Frau, nämlich meine Frau, dann kann das doch.
Ne? Genau, und deswegen, also erstmal sind die dann nur in ihrer eigenen Blase und die erkennen halt nicht, dass es ein strukturelles Problem ist, weil sie es halt einfach verneinen, weil es in ihrer Welt halt nicht stattfinden kann. Und wahrscheinlich, weil die Frau und vielleicht auch die Töchter, ich weiß nicht, wie alt die sind, wahrscheinlich bei denen nicht so alt, aber weil auf jeden Fall die Frau sagt, nee, also glaube ich nicht, dass das existiert. Und das sind halt dann immer so, das hatten wir in der Corona-Zeit ja auch, als die Leute dann gesagt haben, also ich kenne keinen Infizierten. Und dann sagt da die Frau, nee, also ich bin nicht von toxischer Männlichkeit betroffen. Und dann denkt der Mann, der gefragt hat, ach, hier gibt's gar nicht. Also das ist halt auch so ein Phänomen. Und es sind halt gerade Männer ganz oft, die toxische Männlichkeit total ins Lächerliche ziehen, weil die sich aber da auch persönlich von angegriffen fühlen. Weil die immer denken, es wird denen dann auch sofort unterstellt. Und das ist ja gerade jetzt einfach ein Thema, weil es ja diese Male Loneliness Epidemic gibt, also Einsamkeit der Männer. Und das trifft ja zusammen mit auf diese enorme Modernisierung von Frauen. Also gerade seit MeToo hat sich das ja enorm weiterentwickelt. Und es wird ja jetzt von toxischen Männern Frauen vorgeworfen, dass die Frauen schuld daran sind, dass die Männer so einsam sind. Weil unter anderem immer weniger Frauen heiraten wollen. Also die wollen halt, also es gibt ja immer weniger Eheschließungen oder Ehen halten auch nicht mehr so lange, wo ich persönlich denke, das ist vielleicht auch einfach, es ist einfach in der Gesellschaft inzwischen akzeptiert, wenn du geschieden bist. Es ist akzeptiert, wenn du nicht heiratest, auch wenn es immer noch ein bisschen schwierig ist, aber gut. Und ich glaube, diese Zahlen, dieses, es ist kein Versagen von Liebe oder Versagen von Moral oder so, sondern es ist einfach nur, man traut sich das inzwischen, das zu beenden. Und das finde ich eigentlich total gesund. Jedenfalls gibt es ja auch Studien, die sagen, Männer sind in Partnerschaften generell glücklicher und Frauen sind als Single glücklicher. Und die glücklichsten Menschen sind eigentlich kinderlose Single-Frauen. Wo man natürlich jetzt wieder sagen kann, oh, die Frauen, das ist ja gemein, dass die so glücklich sind, während die Männer so traurig sind. Ja, das liegt aber oft daran, dass Frauen anders erzogen sind. Und wenn die mit Männern zusammenkommen, ist das auch heutzutage oft noch so. Und jetzt Achtung, es ist wieder nicht jeder einzelne Mann angesprochen damit, aber es ist heutzutage immer noch so, dass die Frau im Haushalt sich um wahnsinnig viel kümmern muss. Care-Arbeit wird ja ständig in Deutschland drüber gesprochen. Und da denken sich inzwischen ganz viele Frauen, boah, geht's mir gut, wenn ich alleine bin. Ich kann mich ja um mich kümmern. So, und das ist eben bei toxischer Männlichkeit so, gerade bei der Incel-Szene. Ne, Incel sind ja die, die behaupten, sie sind im Zölibat, aber unfreiwillig. Gerade die entwickeln darüber halt so einen Frauenhass, weil die sagen, die Frauen halten den Sex vor, also wollen nicht mit denen schlafen, total gemein, obwohl Männer doch einen Anspruch darauf hätten, dass Frauen mit ihnen schlafen. Und das ist halt diese toxische Männlichkeit. Da gibt es ja auch diese 80-20-Regel, an die Männer glauben, Männer nicht, sondern die 80-20-Regel, an die Incels glauben, von wegen 80% der Frauen wollen nur mit 20% der Männer schlafen. Und alle anderen müssen halt gucken, wo sie bleiben. Da kommen wir ganz schnell zu dem Bereich, wo Vergewaltigungen dann legitimiert werden, weil man ja sonst nie Sex haben könnte. Ja,
ja, also dass da vieles kaputt ist, das glaube ich. Und dass auch gerade Social Media da ein enormer Verstärker ist, weil zum Beispiel diese Incel-Szene, ich kannte sie offen gesagt bis zu Social Media auch nicht, dass es sie überhaupt gibt. Ich glaube auch, dass viele da erstmal so einen Aha-Moment haben. Ach, guck mal, es geht ja auch anderen so. Dann gibt es da irgendwann auch einen schlauen Menschen, der dazu einen Namen entwickelt. Ich höre dann nur immer wieder Menschen im realen Leben, die dann auch immer sagen, ach Mensch, ihr mit eurem Social Media, ihr mit eurem Digitalen. Und dann ist man da irgendwo auf dem Land, bei der, was weiß ich, Freiwilligen Feuerwehr oder sonst irgendwas. Und das sind halt klassische Rollenmuster, ja, und
die haben aber auch alle Social Media, muss man dazu sagen.
Ja, natürlich, die haben auch alle Social Media, keine Frage, aber es ist dann an vielen stellen, und das kann ich ihm verstehen, und da kann ich im Übrigen auch verstehen, dass dann einige sagen, Mensch, dieses ganze Moderne und so, das geht mir auf den Sack, weil hier sind wir doch noch Menschen, in Anführungszeichen, hier sind wir halt miteinander, Männer wie Frauen. Und wenn ihr da jetzt kommt und so akademisch sprecht über toxische Männlichkeit und so weiter, da machen die Leute dicht.
Na klar.
Na, also ich meine, so sehr es ja auch, das finde ich auch immer wieder amüsant, es gibt ja einige Influencerinnen, die dann auch so das Thema toxische Männlichkeit immer wieder aufs Korn nehmen und dann irgendwelche Stitches machen mit irgendwelchen Videos, die dann irgendwie so, wie ich auch finde, sehr verlorene Männerseelen, die dann irgendwie anderen Männern erklären wollen, wie sie Frauen zu behandeln haben. Das ist ja also an sich schon komisch.
Ja.
Und dann diskutieren die und ordnen die das ein, und finde ich auch richtig. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas gewisse Zielgruppen nicht erreichen.
Natürlich nicht. Ich glaube, diese, gerade hier, was Tara sagt oder so, meinst du, glaube ich.
Genau. Oder Josie schreibt.
Ne? Genau. Und ich glaube, das ist speziell für Frauen einfach gemacht, weil auch ich Frauen wahnsinnig viel Wut angesammelt haben inzwischen und Frust. Und es gibt da diesen tollen Spruch, Männer sollten froh sein, dass wir nur Gleichberechtigung wollen und nicht Rache. Also das hat halt was. Und ich glaube, das ist ein richtiges Ventil. Einfach, wenn man dann diesen Mann nimmt, der wird ja auch ein bisschen bloßgestellt natürlich dann im Internet, ne? Und dann mal so bam, bam, bam die Antworten da drauf und sagt, so, du hast hier überhaupt keine Ahnung und hör mal zu. Und dann wird er halt natürlich wie so ein, in dem Moment, wo er eigentlich besonders männlich sein wollte, wird er runtergeholt auf Schuljungen-Niveau. Und ich glaube, das ist einfach eine Genugtuung für ganz, ganz viele Frauen. Und natürlich erreichst du damit die Männer, die eigentlich mal die Augen geöffnet kriegen müssten, überhaupt nicht. Ich habe letztens einen ganz, ganz tollen Beitrag gesehen von einem Mann, der so ein Vorher-Nachher-Foto gepostet hat. Der war vorher, er war nicht fett, er war halt so, hat halt jetzt nicht unbedingt ausgeprägte Muskeln. Und hinterher halt total hier Muskeln, super männlich. Und dann hat er halt darüber geschrieben, na, was gefällt euch besser? Und die Männer haben alle gesagt, boah, geil, Muskeln, richtig toll, siehst aus wie ein Mann. Und die Frauen haben gesagt, also ich fand dich ehrlich gesagt vorher besser. Und welche Lehre hat dieser Mann daraus gezogen? Er hat das gescreenshottet mit den Kommentaren und hat dann darüber geschrieben, warum lügen Frauen einen immer an?
Okay.
Weil Männer Männern eher glauben. Und das finde ich ja auch immer so geil. Wenn du dir Dating-Tipps abholen willst oder was wollen Frauen, also wie kann ich Frauen ansprechen? Warum hörst du eigentlich nicht den Frauen zu, die dir sagen, was sie am liebsten mögen? Warum hörst du so einem Dulli zu, der da, also ich habe wirklich, ich gucke mir das ja sehr gern an und deswegen kriege ich das auch sehr häufig in den Reels vorgeschlagen, diese ganzen Pickup-Artists und sowas. Und es ist immer super cringe. Also wirklich so, dass du als Frau sagen würdest, in mir krümmt sich alles zusammen, bitte geh weg.
Also ich glaube ja auch, dass diese ganzen Coaches und so weiter auch natürlich irgendwie ein Angebot haben, was entsprechend einer Nachfrage bedient. Also ne, dieses Lost in Space, ich weiß nicht, wie ich mich als Mann entwickeln soll oder was genau richtig ist. Es muss ja alles inzwischen gerankt werden. Es hat alles irgendwie auch gleich einen Wert und der eine macht's gut, der andere schlecht und so weiter. Dass man da natürlich lost ist und dann solche Coaches braucht, kann ich verstehen. Und trotzdem finde ich diesen Trend, also jetzt auch mit toxischer Männlichkeit und so weiter, der wird natürlich auch verstärkt durch das, was wir gerade in der Gesellschaft erleben, dass wir immer weiter rechts, nach rechts rutschen.
Ja.
Das ist ja auch noch so ein
Backlash,
Phänomen.
Ja.
Genau, ne, dass wir da scheinbar wieder mehr zum Inselaffen werden oder zum, ne, also am Affenfelsen uns da gegenseitig auf die Brust klopfen, wie toll wir sind. Also Stichwort, ne, die Muskelmänner, die dann sich gegenseitig sagen, wie geil sie sind.
Ja, ja, also erstmal, das ist ja dieses Versprechen auch aus den, gerade Hitler hat das ja perfektioniert. Ne, mit Hausfrau und so. Übrigens, was ja gar nicht stimmte, die Frauen mussten arbeiten gehen, weil denen haben sonst die Arbeitskräfte gefehlt. Also es ist eine Riesenlüge. Aber gerade Hitler hat das perfektioniert, dieses Familienbild. Und da wollen halt in Deutschland ganz viele zurück. Das nennt man halt Backlash, weil jetzt quasi das Patriarchat schlägt zurück. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Ich kann das alles verstehen, dass die Männer so sind und dass sie auch entsprechend ihre Angebote suchen. Und dann gibt es eben Männer, die machen diese Angebote. Und das ist dann vielleicht auch so ein Ausprobieren und nach dem Motto, ne, also jetzt, wenn doch alles getrackt und gerankt wird, dann wird halt auch Partnerschaft getrackt und dann wird auch Flirten und Pick-up und was weiß ich nicht, alles bekommt irgendwie ein Monitoring.
Und alles wird optimiert auch.
Und alles wird optimiert, natürlich. Ne? Also deshalb kann ich das alles irgendwie verstehen Und trotzdem fehlt mir dann so ein bisschen der Glaube, dass wir das irgendwie durch Aufklärung oder durch, hey, lass uns doch mal drüber nachdenken, im Sinne von, hey, das ist doch jetzt toxisch und so weiter. Also da weiß ich nicht genau, was wir da tun sollten, damit das gut wird.
Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage, wenn man überlegt, wie lange es schon die Frauenbewegung gibt.
Zum Beispiel,
ja. Also das kriegen wir jetzt natürlich nicht bis morgen geregelt. Also durch Aufklärung passiert erstmal sehr, sehr viel, weil, also ich habe ja auch ganz oft Frauen, die dann sagen, oh Gott, jetzt geht's wieder zurück oder wir bewegen uns ja keinen Millimeter nach vorne. Ich muss sagen, allein was ich in den letzten Jahren erlebt habe, what a time to be alive sozusagen, gerade dass Männlichkeit jetzt gerade so viel Thema ist. Es gibt ja diese Netflix-Serie Adolescence, ist das richtig ausgesprochen?
Adolescence, ja, genau.
Die ja gerade Incels sehr zum Thema hat, Männlichkeit, was ja sogar der britische Premierminister mit seinen Söhnen sich angeschaut hat. Und der daraufhin wurde ja in Großbritannien dann gesagt, wir machen Seminare zum Thema Misogynie. Also ganz, 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 ganz großartig. Und ich habe auch, beschäftige mich jetzt seit 15 Jahren mit Feminismus, ich habe sehr lange das Thema Männlichkeit ausgeklammert. Und damit meine ich nicht, das ist toxische Männlichkeit, das war mir vorher schon irgendwie klar. Aber dieses, was fehlt eigentlich den Männern? Und das ist gerade so ein Thema, wo ganz viele Feministinnen leider auch noch nicht an dem Punkt sind, wo wir eigentlich hin müssten oder halt eine andere Meinung dazu haben, was aber auch nichts Neues ist. Also vor 10, 20 Jahren war das auch schon Thema, so von wegen, wir müssen die Männer mitnehmen und dann sagen eben ganz viele Frauen, nee, also denen erkläre ich doch jetzt nicht auch noch, wie die Welt funktioniert, die haben doch eine Hohlschuld. Und ich sag halt, die holen schon bei Andrew Tate und Co., bei Trump und so weiter. Und es gibt ja jetzt auch inzwischen, also Susanne Kaiser, habe ich ja eben schon empfohlen, sagt auch, AfD, Trump und Co., die werden nicht trotz dieser antifeministischen Sprüche oder Frauenhasser-Sprüche gewählt, sondern gerade wegen, weil ganz viele Männer das so geil finden, dass sie das raushauen, so von wegen, oh, endlich jemand, der es ausspricht. So, und das ist eben das Problem. Die werden halt schon gefüttert mit ganz, ganz viel. Und wir müssen halt eigentlich ein Gegenangebot machen. Und diese Frauenhass-Seminare, also was ist das und warum ist das böse, super wichtig. Aber eigentlich müsste man die auch alle irgendwo abholen. Also nicht wie CDU und Co. das gerne machen, im Osten die ganzen Jugendzentren schließen, sondern gerade Jugendzentren aufmachen und junge Männer auch wieder abholen. Ansonsten, das passiert ja auch schon seit 10 Jahren, holt die AfD die halt ab und füttert die mit diesen ganzen Werten. Also das ist halt eine langfristige Lösung eigentlich, weil ich sage, wir müssen bei den Jugendlichen, bei den Kindern schon ansetzen.
Absolut. Umso überraschter war ich übrigens, als ich neulich einen Podcast hörte, der Betreutes Fühlen heißt und unter anderem Dr. Leon Windscheid hat als Moderator, aber vor allen Dingen auch Atze Schröder. Und das ist ja nun auch ein Typ, sag ich mal, der mit seiner Kunstfigur Atze Schröder eben auch erstmal, sag ich mal, vielleicht jetzt nicht so im ersten Moment für Emanzipation, Feminismus und Aufklärung steht, weil er natürlich auch entsprechend immer, ne, vielleicht auch ein bisschen zotig dann manchmal mit solchen Themen umgeht. Aber in diesem Podcast, und ich habe ihn auch so wahrgenommen generell, ziemlich reflektiert damit umgeht. Sie haben nämlich unter anderem in einer Folge besprochen, dass es mal vom St. Pauli-Stadion eine Umfrage gab, also am Millerntor, ne, in Hamburg. Und eine Umfrage zum Thema weibliche Menstruation.
Oh.
Ja, da kann man ja sagen, das ist jetzt schon ein sehr ungewöhnlicher Ort, um das zu fragen. Und man wollte einfach Menstruation mehr in die Öffentlichkeit bringen. Das war unter anderem eine Initiative der Grünen-Fraktion im Hamburger Senat. Und man wollte also Plakate aufhängen, Aufklärung machen, Tamponautomaten. Also im Prinzip das ganze Thema, worunter ja in Anführungszeichen die Hälfte der Bevölkerung leidet, in Anführungszeichen.
Übrigens werden besonders Männer immer sauer, wenn man Tampons kostenlos auf Toiletten auslegt.
Eben, ne? Und man fragt sich, warum? Ja? Also freut euch doch, dass...
Kondome sind okay.
Genau, ne? Freut euch doch, dass es eurer besseren Hälfte damit dann besser eben geht. Aber trotzdem, es hat viele getriggert, auch in Hamburg. Und die beiden haben sich echt so gefragt, wieso eigentlich? Vor allen Dingen, es wurde nämlich gefragt, was ist PMS?
Ja. Ja, Herr Raschke, was ist denn PMS?
Ja, ich weiß ja, weil ich den Vortrag da oder den Podcast da gehört habe, weiß ich das natürlich. Nein, Quatsch, ich wusste es auch vorher schon. Aber es war erschreckend. Also man muss dazu sagen, es gab auch noch ein paar andere Fragen. Unter anderem, wurde gefragt, wie lange dauert die Periode? Da gab es tatsächlich Leute, die haben gesagt, so 2 Wochen. So.
Ja.
Ja, ne?
Es gibt da sehr unterschiedliche Längen.
Ja, gut, aber ne? Also im Durchschnitt halt. Dann wurde auch gefragt, wie viel Blut verliert eigentlich eine Frau in der Periode?
Auch sehr unterschiedlich.
Ja, aber auch da gibt es, sag ich mal...
Und was haben die gesagt?
Also da war alles dabei. Also im Schnitt sind es ja so 20 bis 60 Milliliter. In Ausnahmen schon mal 80 Milliliter. Aber es gab tatsächlich auch Leute, die da in ganz anderen Messgrößen gearbeitet haben. Aber wie gesagt, PMS wusste keiner richtig. Und das finde ich schon erschreckend. Denn es geht ja in dem Fall um prämenstruelles oder um das prämenstruelle Syndrom, also sprich um Schmerzen, die man im Zuge dieser ganzen Menstruation auch haben kann.
Hormonumstellung, ja.
Genau, Hormonumstellung und so weiter. Also dieses ganze Konglomerat an Leiden, was man eigentlich als Frau jedes Mal hat. Und dass wir Männer da überhaupt nicht drüber aufgeklärt sind.
Ja, vor allem, die haben doch, ganz, ganz viele davon haben doch eine Partnerin. Ich frage mich immer, reden die nie miteinander?
Ich glaube, viele Ehen und Beziehungen funktionieren genau deshalb, weil man nicht miteinander redet. Würde man es tun, dann würde vielleicht plötzlich, wer weiß, das hochpoppen. Und deshalb gehen die Kerle vielleicht dann auch immer zum Stadion am Wochenende, weil sie entsprechend dann keine Diskussionen zu Hause haben. Aber unabhängig davon, also die Grundidee, dass man solche Themen einfach mal bespricht und dann auch sagt, Mensch, ne, also da bricht doch kein Zacken aus der Krone und trotzdem sehen so viele Männer darin, und deshalb fand ich das so toll, dass ausgerechnet ein Atze Schröder da so die Fahne hochgehalten hat, trotzdem sehen eben so viele Männer darin echt den Untergang des Abendlandes.
Ja, aber da wären wir wieder beim nächsten Lösungsansatz. Männer müssen mit Männern darüber reden, ja, ganz, ganz wichtig. Klar. Oder wie wir gegen toxische Männlichkeit vorgehen, dass halt in diesen Kreisen, wo Frauen nicht reinkommen, nämlich eben Männerrunden, auch mal gesagt wird, hör mal, der Spruch war jetzt nicht cool oder sowas. Muss ja nicht die moralische Keule raus sein, aber einfach, dass man jemanden auch mal zeigt, dass er mit seiner Art dann nicht ankommt. Also das wäre schon unheimlich viel wert. Und ja, ich denke gerade immer noch über die Paare, die ich darüber rede. Weil ich habe meinem Partner eigentlich immer Bescheid gesagt, einfach nur, also wenn es jetzt irgendwie ein besonders harter Monat ist, man ist ja dann auch so emotional, ne? Und ich habe ja was davon, wenn er dann Rücksicht darauf nehmen kann. Aber gut, dann halt nicht. Könnte ich aber jedem mal empfehlen. Ja, und dadurch, dass halt weder über sowas geredet wird, Frau offensichtlich ein Alien, weil man sich nicht damit auskennt, es wird nicht über Emotionen geredet. Also du hast ja eben so gefragt, wie schadet das auch unter anderem der Gesellschaft, ne? Ja, wir haben ja einen hohen Stand an Femiziden, also Mord an Frauen, weil sie eine Frau sind, in der letzten Statistik gestiegen auf fast jeden Tag. Wir haben besonders Frauen, die im Netz enorm angegriffen werden. Da sind die quasi auch ganz oft freiwillig. Politikerinnen und Journalistinnen auch. Ich habe jetzt noch gehört, und das war mir eigentlich vorher auch schon klar, besonders wenn dann eine Frau einen Migrationshintergrund hat, ist es natürlich noch mal schlimmer. Da kommt dann sowas wie Muslim-Schwanzlutscher und sowas kriegen die dann.
What?
Ja, ja, ganz, ganz schlimm. Okay. Ja, und das ist halt auch dieses immer, wenn man sagt, ja, Feminismus nützt allen Männern. Und dieses toxische Männlichkeit schadet Männern selbst. Das ist ja auch immer so kryptisch, aber man kann eben immer sagen, Feminismus. Und damit meine ich jetzt nicht diesen Glamour-Feminismus, den wir oft sehen, also ich ziehe mir einen pinken Blazer an und so, sondern tatsächlich Feminismus, die Grundidee davon ist, alle haben die gleichen Rechte, stehen auf einer Ebene. Toxische Männlichkeit hingegen möchte enorme Hierarchie, enorme Ungleichheit, einfach weil man sich selbst damit erhöhen kann. Das hat immer diese Selbsterhöhung. Und deswegen hast du natürlich auch immer Angst, eine Stufe runterzufallen.
Und deshalb ist es auch so anschlussfähig mit rechts im politischen Spektrum, weil rechts ja auch immer versucht, den Unterschied zu betonen.
Genau.
Da geht es ja immer um Klassenunterschiede, um arm gegen reich und so weiter, privilegiert, nicht privilegiert. Und dagegen ist ja wieder links dann eher so diese offene Weltbild, was dann vor allem auch die Gleichheit der Menschen betont.
Super guter Einwurf. Toxische Männlichkeit gibt es im gesamten politischen Spektrum.
Okay,
gut. Rechts, also konservativ, wird es aber offener gelebt. Die machen halt ihren Wahlkampf, ihren Populismus extrem damit. Im linken Spektrum ist das eher so unbewusst, wo du auch sagst, da ist man sich doch vielleicht nicht bewusst drüber und so weiter. Oder auch hier diese Bros, die dann darüber reden, ich bin doch nicht toxisch männlich. Gibt es genauso links. Haben wir auch schon unter anderem erlebt, zum Beispiel bei Thilo Mischke, der doch auch über, also den wird man ja eher weiter links ansiedeln. Der dann auf einmal über Biologie gesprochen hat und warum der Urmensch eher vergewaltigt hat und dass die Frau ja deswegen auch überhaupt erst heutzutage so feucht wird. Das, nach seiner Ansicht war das ja eine Entwicklung, damit die Vergewaltigung nicht mehr so wehtut. Ich glaube, sehr großer Biologe, der Thilo Mischke.
Ja, vor allem muss man an der Stelle mal sagen, es war eben nicht nur sein Buch in 80 Tagen um die Welt, was so für so viel,
nein.
Oder in 80 Frauen um die,
genau,
Welt, so hieß es ja, sondern es war eben wirklich dieses Konglomerat an Weltbild, was er da hatte.
Ja, das war viel, viel schlimmer für mich. Ja.
Ja. Also in der Tat, auch links gibt es dieses toxisch-männliche, völlig klar.
Und ich glaube, Thilo Mischke versteht es halt deswegen nicht, weil er eigentlich denkt, hä, ich bin doch auch für die Gleichheit der Menschen.
Genau. Also diese Grundidee, dass es das ausgerechnet da nicht gibt, wie du sagst, es ist vielleicht eher unter der Oberfläche mehr. Ich denke gerade drüber nach, El Hotzo war ja auch so ein Kandidat, der dann plötzlich von selbst in die Öffentlichkeit trat und sagte, er hat vielleicht 2-3 Frauen in seinem Leben nicht richtig gut behandelt und geht da jetzt in Sack und Asche. Könnte man ja sagen, auch toxisch männlich, aber ich tue mich immer so ein bisschen schwer, zum Beispiel Thilo Mischke und El Hotzo, die beiden Fälle miteinander zu vergleichen, weil das ist für mich was sehr Unterschiedliches eigentlich.
Ja, und warum? Weil Thilo Mischke es in aller Öffentlichkeit gemacht hat. Der hat ja seine Äußerungen in Podcasts zum Beispiel verlautbart. Er hat dieses Buch öffentlich geschrieben, hat damit Geld verdient und hat sich vor allem auch, also auch wenn er das nicht glaubt, aber er hat sich nie entschuldigt dafür. Er hat immer nur gesagt, im Grunde, dass er ein Opfer ist und die anderen, also es tut ihm leid, wenn die anderen das so verstanden haben, aber eigentlich haben die anderen das ja auch falsch verstanden. Das war immer die Aussage von ihm. El Hotzo wiederum, ich weiß bis heute nicht, was da privat bei ihm passiert ist. Ich habe es auch nicht intensiv gegoogelt, weil mich das persönlich, Entschuldigung, einen Scheiß interessiert, genau, was Leute privat machen. Ja. Der war ja, ist ja mit was ganz anderem berühmt geworden, mit was ganz anderem hat er sein Geld verdient. Das heißt dann natürlich nicht, dass das Verhalten, was auch immer es war, gut war. Aber ich habe das ja erst durch ihn erfahren, weil er es selbst zum Thema gemacht hat. Und dann hat er gesagt, Schlimm, ich bin ein furchtbarer Mensch gewesen, ich gehe jetzt in Therapie. Und dann hatte ich mein halbes Jahr lang einer Hilfsorganisation, die Zugangsdaten für seine sehr stark Reichweiten, ich meine, der hat 1 Million Follower oder was, hat er die Zugangsdaten denen gegeben, damit die darüber Reichweite kriegen. Kann man natürlich sagen, oh, hier jetzt will er sich reinwaschen. Ja, meinetwegen, hat trotzdem einen positiven Effekt gehabt. Jetzt ist er wieder zurück, es wird nicht mehr thematisiert. Ich weiß aber auch gar nicht so persönlich, ob es mich was angeht, weil es ja anscheinend seine Privatsache war, an der er offensichtlich arbeitet. Also das war für mich eine ganz andere Reflexion.
Ja, und das ist eben, glaube ich, der Unterschied. Also deshalb war ich auch gerade so überrascht, als du sagtest, ja, das gibt es auch links. Ja, natürlich gibt es das auch links, aber ich glaube, rechts ist sehr offensiv damit, sagtest du ja auch schon. Und so ein Thilo Mischke zum Beispiel, der hat ja damit tatsächlich seine Marke betrieben, ne? indem er solche Weltbilder macht. Bei El Hotzo war es privat. Ja, also seine Kunstfigur ist etwas anderes. Seine Kunstfigur ist witzig. Ich meine, er heißt ja auch nicht El Hotzo. Also sprich, das kann man sehr, sehr gut trennen, finde ich jedenfalls. Und dass er privat natürlich auch so seine, ich meine, werfe den ersten Stein, wer privat völlig schuldfrei ist.
Ja.
Und dass er da durch irgendein Sündenbad jetzt gehen wollte, freiwillig, okay, aber in der Tat, es hat mich auch nicht wirklich interessiert, weil seine Rolle war eine andere. Sie war eben nicht toxisch männlich als El Hotzo. Das ist was anderes bei Thilo Mischke.
Ich weiß ja gar nicht, ob er privat vielleicht irgendwie seine Machtposition ausgereizt hat oder so, ist ja auch möglich. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, der ist total unschuldig, aber ich habe über ihn selbst erst davon erfahren und er ist quasi hat sich in den Schlamm geschmissen. Und dann dachte ich, welchen Grund habe ich jetzt darauf rumzuhauen? Da gibt es gerade echt andere Probleme, strukturelle zum Beispiel, anstatt dass ich hier irgendeine Sau durchs Dorf treibe. Da muss man halt auch immer überlegen. Also Shitstorms finde ich manchmal sehr gerechtfertigt und manchmal denke ich, boah, jetzt könnten wir uns gerade mal aber wer weiß, vielleicht wissen die Leute auch mehr als ich. Gut möglich. Aber ja, ich glaube halt, toxische Männlichkeit, das zu erkennen, wird links sogar mehr wehtun. Weil du rechts dafür gefeiert wirst, dass du sie hast. Und links ist es schon, links ist ja eigentlich für die Gleichheit aller Menschen. Und wenn du dann auf einmal feststellen musst, oh, du passt da eigentlich selbst nicht rein, dann ist es natürlich eine enorme Erkenntnis.
Ja, stimmt. Links wird dann da einen anderen Schmerz spüren.
Ja, und es ist eben, also Feminismus ist ja links auch viel anschlussfähiger. Und wir haben halt gerade so ein feministisches Paradox, nennt Susanne Kaiser das immer, weil wir halt zeitgleich diesen Backlash haben und einen enormen Feminismus, der immer stärker wird. Also ja, und sie sagt auch, Me Too ist in Deutschland nie so richtig angekommen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Till Lindemann angucke von Rammstein, eine ganz, ganz schlimme Nummer. Übrigens eindeutig Machtposition ausgenutzt. Und ja auch mit Drogen gearbeitet und so. Also es kommt ja ganz, ganz viel da hinzu. Also MeToo ist nie richtig angekommen, aber wir haben es schon mitbekommen, weil halt das natürlich hier auch enorme Diskussionen aufgerufen hat. Und deswegen Aufklärung an sich ist trotzdem wichtig, weil wenn du damit eine größere Gruppe erreichst, du da ja so eine Saat streust quasi. Und sobald du einmal eine Idee gestreut hast, das sagt man ja auch über ganz viele Revolutionen, kriegst du das nicht mehr ausgemerzt. Das heißt jetzt nicht, dass morgen alles anders ist, aber du kriegst den Frauen jetzt hier in Deutschland auch nicht mehr erzählt, dass sie alle zurück an den Herd sollen. Ich glaube, dann rasten die aus. Und das sagt mir auch zum Beispiel über die iranische Revolution. Ja, da wird jetzt gerade alles sehr, sehr blutig immer wieder niedergetrampelt natürlich. Und wir reden auch viel zu wenig darüber, weil es inzwischen so normal geworden ist für die deutschen Medien. Aber man sagt auch, ja, die kontrollieren jetzt gerade das Volk zwar mit Gewalt, aber die werden diese Idee, dass das alles freiheitlicher sein muss, nie wieder aus dem Volk rauskriegen.
Würde ja dann zuversichtlich stimmen, dass es so etwas zum Beispiel wie einen Holocaust nicht mehr gibt, weil, also wir sind alle aufgeklärt, wir haben jetzt im Prinzip alle eine...
Das ist ja was anderes.
Oder ist das... Nein, also die Grundfrage ist ja, Stichwort toxische Männlichkeit, also dieses Übertreiben, ich gucke jetzt nach Amerika, da ist gerade ein extremst toxisch männlicher Mensch an der Macht,
ja,
der auch Leute damit in Anführungszeichen inspiriert, die durch die Straßen gehen und Menschen einfangen. Ich denke auch gerade nur laut, ob das dann im Prinzip so ein Signal ist, dass es sowas wie einen Holocaust eigentlich nicht mehr geben kann, weil wir einfach zu aufgeklärt sind, weil wir zu sehr uns auch vernetzt haben, weil wir eben öffentliche Medien haben und so weiter. Andererseits, ich weiß es nicht. Also,
ich glaube nicht, dass das ausgeschlossen ist. Ich glaube, dass die Leute heute ein deutlich schlechteres Gewissen dabei hätten, sagen wir es mal so, weil sie eigentlich genau wissen, dass das falsch ist. Ich glaube, man kann nicht mehr so leicht die Augen verschließen wie früher. Erstens, weil die Infos viel leichter zugänglich sind heutzutage. Du wirst es wahrscheinlich schneller mitbekommen. Zweitens, weil wir so ein kollektives Gedächtnis haben an den Holocaust natürlich auch. Das heißt aber natürlich nicht, dass das nicht mehr vorkommen kann. Also deswegen sollten wir uns trotzdem mit Händen und Füßen wehren dagegen. Denn wenn wir das nicht tun, dann haben wir es vergessen, ja.
So. Genau. Also meine Beobachtung ist ja, dass wir aktuell diese toxische Männlichkeit nur deshalb so extremst haben, weil das Patriarchat nochmal so ein letztes Mal sich aufräumt.
Das wird gesagt, ja. Und das finde ich auch spannend. Deswegen, ja. Alles, was da gerade so passiert, muss gar nicht so schlimm sein. Es kann auch irgendwie so die letzten Schreie des Patriarchats, Musik in meinen Ohren.
Ja, also ich meine, alleine so, dass wir jetzt so einen Fritze Merz da haben, der ja nun wirklich so der Inbegriff des übergriffigen Vaters in einer jeden Familie ist, der nämlich sagt, solange ihr die Füße unter meinem Tisch habt und so weiter. Ne? Also es gibt ja auch mittlerweile genug kleine Videoschnipsel, die auch zeigen, wie er denn so privat hinter den Kulissen zum Beispiel Menschen zusammenstaucht, die dann nicht die entsprechende Größe des Pultes dann haben und so weiter. Also das sind ja alles so Dinge, wo ich so denke, meine Güte, ey, und so ein Typ ist jetzt auch noch hier erster Mann im Staate. Ja. Das ist schon, oder zumindest der Regierung, das ist schon bizarr. Und gleichzeitig denke ich, dass auch dieses Problem sich dann irgendwann biologisch lösen wird, also demografisch. Ich denke aber trotzdem, was kommt denn dann danach? Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass wir auch gerade bei den jungen Menschen dann jetzt plötzlich dieses Problem haben, dass sie eben nicht wissen, wie sie sich männlich zu verhalten haben oder was überhaupt Mann sein heißt, dann solche Vögel nochmal als ich meine, gut, das ist Fritze Merz jetzt nicht unbedingt als Beispiel, aber viele andere, die sich so verhalten, dann als Vorbild haben. Wo kann man denn dann die anderen Vorbilder sehen? Also was ist denn, und da muss ich auch mal mich selbstkritisch fragen, was ist denn ein Role Model, wie man so schön sagt, Neudeutsch, was mich als Mann abholen würde, wo ich nicht gleich sofort sage, boah, der ist aber sehr, sehr weich.
Ja, jetzt pass auf.
Pass auf.
Die Frage finde ich ganz schlimm, weil ich habe auch nicht als Role Model die Frau, die alle Frauen abholt. Also du musst ja den Männern eigentlich viele angeboten haben. Weil ich könnte jetzt sagen, Robert Habeck, super Vorbild für viele Männer, garantiert. Weil der halt auch irgendwie sich selbst nicht so ernst nimmt, ein bisschen selbstironisch. Der hat, ich glaube, nach Madrid war das oder was, da hat er doch mal eine Delegation nur von Frauen mitgenommen und so. Also wirklich toll gemacht. Da wird es aber Männer geben, die sich zu männlich für den fühlen. Wie holst du die jetzt ab? Und genau. Ich finde, du musst halt, so weh es vielen Feministinnen auch tut, muss denen eine Möglichkeit geben, ihre Männlichkeit irgendwie auch anders zu definieren, ohne dass du einfach nur sagst, echte Männer machen auch Care-Arbeit. Ja, das ist aber viel zu rational, wenn wir darüber reden. Ich finde, zum Beispiel, wenn wir jetzt über den Klimawandel sprechen, weil ich kann dir überhaupt nicht sagen, wo der Feminismus in 15 Jahren stehen wird, weil wenn wir den Klimawandel nicht hätten, könnte ich es vielleicht ein bisschen besser vorhersagen. Da wir aber den Klimawandel haben, Ressourcen werden schwächer, Frauen leiden am meisten unter dem Klimawandel übrigens, könnte man ja eigentlich auch sagen, echte Männer schützen ihre Familie vom Klimawandel.
Genau, also die Narrative, wie man vermeintlich als Mann, der dann anpackt und einfach mal ein Projekt erledigt.
Ja, zum Beispiel die Dämme baut.
Genau, eben. Also das könnte man ja alles ummünzen im Hinblick auf was Konstruktives. Aber genau das funktioniert ja irgendwie gerade nicht. Und klar, ein Robert Habeck war vielleicht für viele so der optimale Typ irgendwie so, ne, eben ein bisschen differenzierter und so weiter. Aber für mich war er zum Ende auch gerade seines Wahlkampfes auch zu differenziert und zu langweilig und zu
Ja, mir hat er zu schnell wieder kumpelig mit Merz, hat er reagiert, nachdem Merz halt mit der AfD im Bundestag abgestimmt hat.
Genau, zum Beispiel, ja. Oder für mich hat er immer so auch sowas von, weiß ich nicht, Deutschlehrer, Vertretungslehrer.
Ja, und es kann auch gut sein, dass ich darüber, dass er so schnell Merz wieder nachgegeben hat, ihn durchaus als schwachen Mann wahrgenommen habe.
Genau, ja, ich meine jetzt nichts gegen Deutschlehrer und so, alles gut, aber halt so dieses ständige Quatschen und erstmal, lass uns mal drüber reden und so weiter und so
die
fort.
Die Reels waren auch immer zu lang, ja.
Die Reels von ihm waren zu lang, es war immer zugetragen, alles. Also auch das kann man nicht wirklich als Role Model und in der Tat, also das eine Role Model wird, glaube ich, schwierig, das sehe ich ja auch. Im Übrigen wissen wir ja aus der Forschung, aus der Soziologie und aus der Erziehungsforschung auch, dass zum Beispiel es schon wichtig ist, dass Kinder in der Schule eine Bezugsperson haben und sei es nur der, was heißt nur der Hausmeister. Ja, wenn der sie fragt, hör mal, wie ist denn heute und so, haben die einen ganz anderen Drive, auch funktionieren zu wollen oder beziehungsweise Erfolge zu feiern in der Schule, als wenn sich gar keiner um sie kümmert. Ja. Also ich glaube, so Role Models können in unterschiedlichsten Formen passieren.
Absolut.
Ich sehe halt nur so insgesamt angesichts der Macht dieser Gegen-Role-Models, die eben toxische Männlichkeit feiern, sehe ich die andere Seite so ein bisschen schwach aufgestellt.
Ja, und man sieht es ja auch daran, dass gerade Frauen immer Männer beklatschen, sobald sie sich einmal mit einem Kind auf Social Media zeigen. Also ehrlich gesagt, Kinderfotos sowieso ein schwieriges Thema, aber ich sage ja immer, das ist das Bare Minimum, was die Männer dann da leisten. Ne? Also sie schieben einmal den Kinderwagen und schon sind alle begeistert. Hendrik Wüst zum Beispiel.
Ja, ja.
Der hat auch einmal sich ablichten lassen im Kinderwagen, schon sind ganz viele konservative Frauen dahingeschmolzen. Naja, jedenfalls in der Tat hast du da eben zu wenig, das meine ich ja sogar mit Angeboten. Also ich meine mit Angeboten auch, wie gesagt, Jugendzentren, dass nicht nur die AfD im Osten die Jugendfahrt organisiert, sondern eben auch mal endlich wieder andere Parteien und nicht nur Parteien, können ja auch andere Organisationen machen, muss finanziert werden aber von der Politik, ganz unbedingt. Man muss es dann auch nicht Demokratieförderprojekt nennen. Ja. Das kann sonst wie heißen. Also sowas ist auf jeden Fall ein Angebot, aber Angebot auch, indem man eben männliche Vorbilder sichtbar macht. Und es muss nicht immer ein Mann sein, der dann da cool steht vor der Kamera und sagt, hey, habt ihr schon mal von Care-Arbeit gehört? Sondern ne, es kann auch ganz unterschwellig sein, aber es muss halt manchmal aus. Die Linke zum Beispiel hat in Neukölln einen Kandidaten. Den finde ich richtig cool, kernig. Mhm. Und so jemanden würde ich mir immer wünschen, auch bei den Grünen, der über Klimawandel spricht zum Beispiel.
Ich weiß aber auch von Frau Müller, dass sie zum Beispiel Horst Schimanski sehr gut findet, ehemals Tatortkommissar, mit seiner Art, wie er, ne, also das ist auch spannend, weil der ja durchaus auch, aber in der Tat.
Nein, pass auf.
Ja.
Ich finde Tatort grundsätzlich super langweilig, wird Herr Raschke mich jetzt gleich für auffressen.
Nee, ist ja so.
Aber auch, weil da alles emotionsbefreit ist, sind wir wieder beim Thema. So, und wenn wir jetzt aber Tatort aus den 70er, 80er Jahren uns angucken, ganz andere Nummer. Also ich meine, ja, natürlich ist das eine andere Welt und natürlich möchte ich nicht, dass diese Welt wieder real wird. Ich finde es einfach spannend, Filme aus der Zeit zu sehen, wie anders dann halt auch so die Rollenverteilung noch war, viel starrer und sowas. Aber die hatten da Emotionen und auch der Herr Schimanski hat auch Emotionen. Und ich finde für die Zeit, dass er durchaus ein sehr gefühliger Mann war vor der Kamera.
Absolut, er hat auf jeden Fall Gefühle gezeigt. Da war nicht nur Wut, sondern da war auch Trauer und so weiter. Das ist schon wahr. Und ich meine, er war ja zu Recht damals auch ein Titan, sag ich mal. Also ganz viele haben ja wirklich, auch Frauen gerade, haben ja wirklich ihn angehimmelt. Er war ja wirklich ein ganz,
ja,
also auch ein Sexsymbol, kann man sogar sagen.
Ja, und Frauen mögen es halt, wenn Männer Gefühle zeigen können. Warum? Weil sie es so oft erlebt haben, dass Männer das nicht können. Und das ist jetzt noch nicht mal, jetzt zeig doch mal Gefühle, sondern ich kenne ja leider auch wieder Thema toxische Männlichkeit und wie sie halt durchwässert in den Rest der Gesellschaft. Ich kenne einige Männer, die gar nicht wissen, wie sie den Zugang wieder zu ihren Gefühlen kriegen. Die gar nicht wissen, wie sie ihre Gefühle erklären sollen jetzt, weil sie sich halt noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt haben.
Aber vor dem Hintergrund würde ich doch auch sehr dazu plädieren, dass wir sagen, die Männer werden sich jetzt nicht über Nacht zu, salopp gesagt, Frauenverstehern entwickeln oder
nein,
generell.
Muss
zu,
ja auch nicht.
Nein, ich übertreibe gerade. Aber vielleicht, und das haben wir ja schon an anderen Stellen in anderen Podcasts gesagt, feiern wir es erstmal, dass einige Männer sich auf den Weg machen und nicht gleich sofort am Ziel sind, aber vielleicht,
unbedingt,
wenn sie mal die ersten 10, 20 Meter gehen, dass sie dann, dass man dann sagt, okay, das ist schon mal die richtige Richtung. Und wir werden, ja, dich jetzt nicht dafür verurteilen, dass du immer noch eine gewisse toxische Wirkung hast, sondern du bist auf einem richtigen Weg und das, ja.
Ja, ja, genau. Mach nicht jeden Mann sofort dafür fertig, dass er noch nicht die 100 Meter gelaufen ist. Sag ich ja immer. 5 Meter reichen erstmal, dann geht er die nächsten 5 Meter auch, wenn du ihn positiv bestärkst. Du darfst halt nicht die ganze Zeit sagen, ja, das ist doch alles scheiße. Mhm. Also unheimlich wichtig, ja.
Ja, ich komme deshalb auch drauf, weil ich hatte ja auch mal 1, 2 Shitstorms in meinem Leben. Unter anderem war ja einer, weil ich mal über Helikoptermuttis tatsächlich, also das Wort Helikoptermuttis erwähnt habe. Dann aber im Relativsatz dazu, also Helikoptermuttis, die ihre Kinder in die Kamera halten und dann im nächsten Schritt für ein Produkt werben. Also da ging es um Influencerinnen. Ne? Entsprechend aus der, sag ich mal, linken Femi-Ecke, vermute ich mal, kam dann der große Shitstorm. So von wegen, ne, was sage ich denn für jemand, dass ich das so beurteile mit Helikoptermuttis? Also die haben sich nur an diesen Begriff Helikoptermuttis gestört. Und ich habe gesagt, Leute, da ist ein Relativsatz. Der steht da und das ist eine Einordnung, eine Relativierung. Ich meine jetzt nicht, ne? Also
ja gut, Helikoptermuttis ist halt ein Begriff, der oft benutzt wird, um Frauen enorm abzuwerten und der ja auch oft bei denen, die gar nicht Helikoptermuttis sind, sondern einfach nur ganz normal sich um ihre Kinder kümmern und dann zum Beispiel den Männern sagen, kannst du mir nicht auch mal helfen?
Genau.
Und dann wird direkt gesagt, du scheiß Helikoptermutter. Ich glaube, aus diesem Frust heraus hast du den Shitstorm bekommen.
Ich habe ja auch, wie gesagt, das ist schon Jahre her und so weiter, ich habe das ja auch dann mal ein bisschen durchdrungen und auch entsprechend so verstanden, aber
ja.
Ich fand diesen Reflex so lustig, oder was heißt so lustig, so bezeichnend, dass man, und ich meinte, wie gesagt, nur diesen Begriff in puncto, dass das so zur Schau gestellte Muttis sind, ja, mhm, die nämlich zur Schau stellen, wie sie ihr Kind ne, online da verkaufen, in Anführungszeichen, und dann da entsprechend Werbung mitmachen. Aber sofort war der Reflex da und ich war sofort ein ganz schlimmer Mann. Ne? Und ich glaube, wenn wir es da mal schaffen, ich überlege mir gerade, wie kann man denn signalisieren als Mann, dass man trotzdem verstanden hat, dass man doch sieht, Mensch, ja, ich bin jetzt auf dem Weg, ich bin jetzt noch nicht 100 Meter weit, aber schon mal 5.
Boah, das wirst du im Internet nicht schaffen. Im Internet ist ganz viel Schwarz-Weiß-Denken. Wenn du da Helikoptermuttis schreibst, dann wirst du weiterhin böse Kommentare bekommen. Vor allem, wenn du es als Mann schreibst, der dann den Frauen was erzählen will. Das ist einfach so. Ich meine, du hast ja selbst, wie gesagt, den Begriff auch reflektiert für dich. Alles gut. Aber das kriegen wir nicht eingefangen.
Nee, und ich glaube auch, dass dieses Streben hin zu etwas besserem Mann wird auch immer ein Streben bleiben, weil es gibt ja in dem Sinne kein Ziel.
Aber auch für Frauen nicht.
Und auch für Frauen nicht, genau.
Weil ich beschäftige mich ja nicht seit 15 Jahren mit Feminismus, weil ich immer ein und dasselbe Buch lese zum Beispiel. Ne?
Genau, genau. Und deshalb glaube ich, sich da gegenseitig ein bisschen zu verzeihen oder sich da auch ein bisschen mehr,
ja,
in so eine Reflexion zu geben und zu sagen, Mensch, wir sind da alle nicht heilig.
Ja, aber also da vielleicht noch, was mir halt auch jetzt aufgefallen ist, seit ich mich mit Männlichkeit halt beschäftige, wir versuchen die ganze Zeit Männer aufzuklären, indem wir denen immer sagen, wie scheiße das alles ist, ne? Was ja auch irgendwo stimmt, aber ist halt ein sehr negativer Ansatz. Frauenbewegung basiert aber eigentlich auf Empowerment zum Beispiel.
Genau.
So, und die einzige Empowerment, was wir bei Männern finden, ist immer, wenn die toxische Männlichkeit eben kommt. Wenn du sagst, Uga, Uga, wir gehen jetzt in den Wald. So, ja. Knapp gesagt.
Na klar, der geht nicht in den Wald.
Ja, und ich finde, es muss eigentlich ein Empowerment von Männern stattfinden und nicht im Sinne von falsches Selbstbewusstsein aufbauen oder sowas, sondern was sind die guten Eigenschaften, die wir feiern irgendwo auch? Wann sind Männer wirklich stark? Und wann sind sie eigentlich nur total schwach, wie ich ja eben gesagt habe, wenn du es nötig hast, dich über so viele Menschen zu erheben, dann bist du für mich eigentlich eine schwache Person. Denn eigentlich hättest, wenn du dicke Eier hättest, hättest du es nicht nötig. So.
Absolut, absolut. Es gibt ja auch eine schöne, ich glaube, eine Baumarktkette ist das, die auch eine schöne Werbung macht, mach es zu deinem Projekt. Ne? Also dieses Übertriebene, von wegen eigentlich gehen wir in den Wald oder auf einen Affenfelsen, aber Uga Uga, du machst eben nicht hier den toxischen Mann, sondern du kanalisierst das in ein Projekt, was weiß ich, du fließt die Terrasse oder ja. Du machst daraus sonst was. Das ist ja so dieser...
Und im nächsten Step machst du deinem Projekt ein Tanzstudio aufzumachen, weil es muss ja nicht immer dieses Typische für Männer sein und sowas, aber...
Ja, aber es ist eine Kanalisierung
genau. Und
auch eine Ironisierung, also dass man so ein bisschen mit Eigenhumor und Reflexion da zu einem ganz neuen Ergebnis kommt.
Ja, und wie gesagt, wirklich mal irgendwie, wie sieht denn männliches Empowerment, wie kann das aussehen? Abseits von diesen scheiß Pickup-Artists, ich möchte denen das wegnehmen. Ich will denen das so sehr wegnehmen. Und nur so funktioniert es. Ich meine, guck mal, die AfD, die nimmt uns doch auch die ganzen Begriffe weg, die wir hatten. Das wird alles irgendwie rechtsextrem besetzt. Genau das müssen wir jetzt machen im Männlichkeitsbereich.
Absolut, und ich kann eigentlich nur allen Männern, die uns bis hierhin zugehört haben sollen, nur empfehlen, guckt wirklich in euch hinein. Also dieses Thema, alles ist eigentlich in einem schon, oder wie ich auch immer sage, alles ist im Anfang, so ist auch alles in euch. Also ihr braucht gar nicht nach außen hin irgendwelche Dinge an euch dran zu flanschen. Wenn ihr in euch ruht und entsprechend euer Lot, sag ich mal, habt, dann seid ihr stärker als die noch so größten Muckimänner, weil ihr einfach, ihr seid schon fertig im Paket. Und natürlich immer auch offen für Neues, also jetzt nicht im Sinne von, ich kapsel mich da ab, sondern natürlich immer auch in Schwingung zur Außenwelt. Aber wenn ihr in euch ruht und entsprechend dieses Lot habt, dann schwingt ihr auch automatisch ganz anders.
Super wichtiger Satz. Also auch was Mütter gerne ihren Söhnen sagen dürfen. Also ihr habt schon alles in euch. Denn Frauenbewegung auch wieder. Wir erzählen doch den Frauen immer, nein, der Wert ist nicht, dass du eine Mutter bist oder eine Ehefrau, sondern du bist auch so schon was wert.
Genau.
So, Männer sind in unserer Gesellschaft meistens dann was wert, wenn sie was geleistet haben, anstatt für einfach sein. Und wenn wir sagen, Frauen sind schon einfach durch Sein was wert, dann sagen wir jetzt eben auch, Männer sind auch schon einfach, weil sie da sind, etwas wert.
Genau, also das sehe ich genauso. Ich kann zwar ab und zu so einen Tatendrang verstehen, weil ich ihn auch manchmal habe, weil ich da auch was verändern will und was machen will und so weiter. Eine gewisse Ungeduld spüre.
Kann man ja trotzdem machen. Aber auch wenn man es nicht ausführt, ist man was wert.
Ganz genau. Ne? Also der Wert ist nicht einfach nur dadurch, dass man was macht, sondern auch dadurch, dass man es manchmal nicht
Thema
macht.
Thema Leistungsgesellschaft übrigens.
Ja, klar. So. Und da sind wir natürlich wieder am Ausgang unseres Gesprächs. Ne? Also Leistung kriegst du dann nur hin, wenn du es vermeintlich toxisch machst, weil du nämlich dann entsprechend andere verdrängst, entsprechend aggressiv in den Markt gehst. Und das ist eigentlich, also wenn wir uns da mal ein bisschen zurücknehmen würden, alle Männer, ich glaube, dann hätten wir schon viel erreicht.
Und bevor jetzt Friedrich Merz uns vielleicht zuhört, schöne Grüße an dieser Stelle.
Er wird uns nicht zuhören, aber.
Ja, aber wir sagen damit nicht den Leuten, die sollen alle aufhören zu arbeiten, um das mal so gerade zu sagen, sondern die dürfen sich alle verwirklichen. Die sind aber schon was wert ohne Selbstverwirklichung und sie dürfen eben sich darin selbstverwirklichen, wo sie es wollen.
Genau, und nicht da, wo ein Herr Merz glaubt, er müsse uns diktieren,
Kohlekraftwerke,
wo wir zu sein haben. Genau, das ist, glaube ich, der evolutionäre Unterschied zwischen einem Herrn Merz und mir.
Okay, evolutionärer Unterschied. So, ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug über toxische Männlichkeit, über Männer, über Frauen.
Und über die Frage auch, wie wir letztendlich da rauskommen aus der Nummer. Das ist mir immer so ein bisschen was wert. Also das eine ist immer, das zu beschreiben. Und ja, es gibt genug Idioten da draußen. Auch viele Influencer und Influencerinnen, die das entsprechend, auch komischerweise Influencerinnen ja, die das ja auch bestätigen, solche, oder die das geil finden, wenn dann im Prinzip so ein maskuliner Affe dann da auf die Tanzfläche geht und dann erstmal da irgendwie alle Frauen checkt.
Ich wiederhole es gerne, das Patriarchat funktioniert nur, weil Frauen es stützen.
Genau, aber das haben wir ja hoffentlich ein bisschen aufgedröselt und hoffentlich euch vielleicht ein paar Impulse gegeben. Wenn ihr auch mal so Themen habt, die jetzt abseits des üblichen Alltags, also in dem Fall war es tatsächlich, glaube ich, hatten wir beide irgendwie so, also ich hatte auch die Idee und du hast dann gesagt, ja klar, super und also ne, so entsteht ja dann plötzlich mal so eine, in Anführungszeichen, Sonderfolge, die jetzt nicht klassisch unser Zündholzformat ist, also wir haben jetzt ja nicht klassisch tagesaktuelle Sachen besprochen. Aber wenn ihr auch mal so ein Thema habt, dann schreibt uns gern, dann reden wir da auch mal drüber.
Dann gucken wir uns das mal an, genau. Und Susanne Kaiser, ich sage es gerne nochmal, in den Shownotes werdet ihr einen Hinweis auf das Buch finden.
Und Atze Schröder, sage ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit dieser Folge spätestens bin ich dann ein großer Fan, weil ich echt finde, Hut ab. Und so wie du sagst, Männer brauchen auch Männer, die mal denen erzählen, ja, wie es zu sein hat.
Und da gibt es auch ganz viele. Übrigens hier, es gibt ja nicht nur die Influencerinnen und Influencer, die jetzt sagen, hier Pickup-Artist, sondern es gibt da inzwischen, HSV hat gewonnen oder was? Es gibt toxische Männlichkeit, da draußen ist sie. Mhm. Es gibt inzwischen ja auch so welche.
Oh. Das lassen wir drin. Draußen, ich weiß nicht, wer es gehört hat, ist gerade ein Trupp von mehreren Autos entlang gefahren.
Fußballfans, glaube ich.
Vermutlich Fußballfans. Ich gucke gerade mal parallel, ob der HSV tatsächlich gewonnen hat.
Thema Männlichkeit und Fußball ist übrigens auch sehr spannend.
Der spielt heute noch gar nicht. Ich sehe gerade übrigens, der HSV hat noch gar nicht gespielt. Also da müssen das entweder andere Menschen sein, die sich über etwas freuen, oder vielleicht haben sie einfach nur geheiratet.
Ja, jedenfalls wollte ich sagen, es gibt inzwischen auch viele Influencer, die das rumdrehen. Zum Beispiel gibt es so einen Account Maya and Hunter, wo der Freund Stay-at-home-Boyfriend ist quasi. Und übertreiben die es natürlich auch immer. Sie bringt das Geld nach Hause und sorgt dafür, dass er essen gehen darf. Und er muss dann die Wohnung putzen. Und er macht auch dieses Dread Husband schon mal so ein paar Reels. Ja, kann ich auch mal eins von in die Shownotes packen. Finde ich auch ganz witzig. So, genug davon. Wir machen jetzt hier aus. Und viel Erfolg beim Empowern von Männern.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.